Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Plattform bei Radio Free FM. Damit ist es wieder 16 Uhr. Am Mikrofon ist für euch heute Fabiano Nitsch und ich werde euch und meine Gäste hier durch die nächste Stunde Programm führen. Heute gibt es sozusagen den zweiten Streich. Anfang März haben wir uns hier bereits über die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle eines bedingungslosen Grundeinkommens unterhalten. In der nächsten Stunde möchten wir hier näher auf eine, unter anderem auf eine Finanzierungsmöglichkeit mittels einer Parallelwährung eingehen. Wie das genau ausschaut, das eben in der nächsten Stunde. Dazu sind heute bei mir hier im Studio Gisela Glück-Groß, Annelie Kienzler und Martin Finger. Vielleicht darf ich Sie hier begrüßen an dieser Stelle. Fangen wir bei Ihnen einfach an.
Ja, ich bin Gisela Glück-Groß. Ich bezeichne mich als die Koordinatorin der Ulmer Initiative. Ich bin 2004 zum Grundeinkommen gekommen und durch mein Leben zieht sich eigentlich ganz durch der Einsatz für Menschen, die auf irgendeine Art und Weise an den Rand gedrängt wurden. Und das ist im Prinzip auch das Motiv, warum ich zu diesem Engagement für das bedingungslose Grundeinkommen gekommen bin.
Okay. Bei Ihnen, Martin Finger, Sie sind auch aus Ulm? Nein, Sie sind nicht aus Ulm. Woher sind Sie?
Also ich wohne derzeit in Augsburg seit einigen Jahren und habe mich da inzwischen sehr schön eingelebt. Und bei mir ist die Geschichte so, ich habe mich zuerst mit eher finanzseitigen Themen beschäftigt und bin dann auf das Thema Grundeinkommen dazugestoßen, als interessante Kombination von Parallelwährung und Grundeinkommen dann zusammenzuführen.
Dann bin ich mal wirklich gespannt, was sich dann hier in der nächsten Stunde ergeben wird, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir noch nicht so genau vorstellen, wie das dann genau ausschauen könnte, wenn wir hier eine Parallelwährung, eine komplementäre Währung haben, um damit ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Ich bin mal gespannt. Als Dritte hier noch im Studio ist bei uns...
Ich bin Annelie Kienzler. Ich bin seit 3 Jahren dazugestoßen zu dieser Initiative in Ulm, weil ich selbst eigentlich eine Betroffene bin. Nicht ganz. Meine Tochter ist eine dreifache Mutter und arm, trotz guter Ausbildung übrigens. Mein Sohn ist einer von denen, die ausreichend netto vom Brutto verdienen, um den habe ich keine Sorgen. Aber man ist dann doch sehr hautnah befasst mit den Problemen, die andere Menschen haben in unserer Zeit. Und das war der Grund, warum ich jetzt da kämpfe mit den anderen zusammen.
Kämpfen in welcher Variante? Ich meine, wir hatten es hier schon Anfang März, aber ich glaube, darauf gehen wir jetzt gleich im ersten Gesprächspart ein bisschen genauer ein. Sleeping in the street, living from the So, und dann steigen wir jetzt hier richtig ein in die Plattform hier am heutigen Montagnachmittag. Tja, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein großes, weites Thema. Darüber kann man sicher mehr als eine Plattform machen. Jetzt, Frau Kienzler, möchte ich Sie einfach mal fragen, das Grundeinkommen, was ist das für Sie? Wie sind Sie dazu gekommen? Was bewegt Sie dazu, für das Grundeinkommen zu kämpfen?
Also ich setze mich dafür ein, dass wirklich der Begriff erstmal in aller Munde ist und dass er zum Partygespräch wird. Ich habe das selber ausprobiert in meiner Bekanntschaft. Es ist immer sehr heftig, wenn man darüber spricht, dass jemand Geld bekommen soll, einfach so, ohne dass er was tut dafür. Und dann kommen natürlich die Argumente mit der sozialen Hängematte und so weiter. Was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen? Es heißt bei der, wie heißt es da, im Archiv, im Netzwerk, beim Netzwerk Grundeinkommen, das ein bundesweites Netzwerk ist, im Jahre 2004 gegründet, unmittelbar nach diesen unseligen Hartz-IV-Gesetzgebungen. Die haben 4 Kriterien zusammengestellt, die eigentlich diesen Begriff umfassen. Das erste heißt, jeder bekommt monatlich einen existenzsichernden, also einen ausreichenden Betrag auf sein Konto. Niemand muss nachweisen, dass er arm ist und wie arm er ist. Es ist kein irgendwie gearteter Zwang zu einer Erwerbsarbeit damit verbunden, auch wenn man sich natürlich wünscht, dass jeder Mensch, der Zeit und Geld hat, auch etwas Sinnvolles damit anfängt. Und viertens, es wird individuell ausbezahlt, also nicht nach Bedarfsgemeinschaft wie heute. Es steht jedem Menschen zu. Und wir hier in Ulm arbeiten schon sehr lange mit diesem Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens. Dazu kann Frau Glück-Groß vielleicht noch etwas sagen. Es gibt ein Ulmer Modell für die Finanzierung. Heute wollen wir uns ja mit der Finanzierung durch eine parallele Währung beschäftigen. Das Ulmer Modell ist anders geartet. Alle bekommen das Grundeinkommen und alle bezahlen es nach ihren Möglichkeiten auch wieder zurück, sobald ein eigenes Einkommen erzielt wird. Das ist für die Armen eine Existenzsicherung, die müssen nichts zurückbezahlen, wenn sie es nicht können, und für die anderen eine Art Armutsversicherung. Und der Herr Finger hat ja nun eine ganz andere Idee, wie man das machen kann, nämlich fern von der Einkommensteuer. Bei ihm geht es darum, dass er eine neue Währung einführen will.
Da bin ich wirklich gespannt drauf, wie das genau ausschauen könnte. Jetzt möchte ich vielleicht an dieser Stelle mal fragen, wer kämpft denn in Ulm wirklich selber für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wer ist diese Organisation, von der Sie jetzt sprechen, von der Gruppe hier?
Also die Gruppe arbeitet, oder Teile dieser Gruppe sind Gründungsmitglieder. Das reicht in die Zeit Mitte der 90er Jahre zurück, als Professor Pelzer an der Seniorenakademie des ZAWIF, des Zentrums für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität, einen Vortrag über Bürgergeld gehalten hat. Da haben sich im Anschluss sofort Menschen gefunden, die mit ihm weiter an dieser Idee arbeiten wollten. Wir haben etwa noch 2 oder 3 Gründungsmitglieder dabei, die auch nach dem Ausscheiden von Professor Pelzer aus gesundheitlichen Gründen, was 2007 stattgefunden hat, mit uns weiter in der Initiative Grundeinkommen Ulm, den Namen haben wir uns damals gegeben, daran arbeiten, diese Idee in möglichst viele Köpfe zu bekommen. Denn diese Idee ist so bahnbrechend, dass es eigentlich nicht von politischer Seite verordnet werden kann, sondern dass eben von unten die Forderung eine breite Basis in der Bevölkerung entwickeln muss, damit die Politik dann ihre Fähnchen in den Wind der Menschen stellen muss.
Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den wir dann nachher noch genauer eingehen sollten, wie ein Grundeinkommen, ob man das von oben realisieren kann oder von unten, was für Impulse da notwendig sind. Nun, jetzt sind wir eigentlich heute hier zusammengekommen, um vor allem über das Thema Parallelwährung zu sprechen. An dieser Stelle möchte ich vielleicht einfach mal auf unser Webarchiv verweisen, www.freefm.de. Wenn ihr dort auf Programm bzw. freefm.de/programm/Plattform klickt, findet ihr noch die erste Plattform vom 8. März nochmal zum Nachhören, wenn euch die Möglichkeit eben eines bedingungslosen Grundeinkommens, die 2 verschiedenen Finanzierungsmodelle, die wir da vorgestellt haben, nochmal genauer nachhören wollt. Tja, ich würde sagen, steigen wir nach ein wenig Musik richtig ein in das Thema Komplementärwährung, Parallelwährung. Gibt es da einen großen Unterschied? Darf ich das an dieser Stelle schon mal fragen? Was ist da die richtige Begrifflichkeit?
Da ist eigentlich jede Begrifflichkeit zu verwenden. Die Synonyme sind gleichwertig.
Okay, gut. Dann ist es für mich jetzt auch nicht allzu peinlich, wenn ich da jetzt das gemischt verwende.
Kein Thema.
Okay, nur falls hier heute viele fachlich fundierte Leute zuhören. Okay, gut. Gibt es ein wenig Musik von der Compilation Feeling the Spirit Hard to Handle von Patty Ju und die klingt so. So, das, was ihr im Hintergrund hört, möglicherweise, Tja, sind irgendwelche Flugzeuge, die hier über dem Büchsenstadl in Ulm kreisen. Davon wollen wir uns jetzt nicht weiter stören lassen, denn wir beschäftigen uns weiter mit einem viel wichtigeren Thema als Flugzeuge. Nämlich einem bedingungslosen Grundeinkommen, unter anderem möglicherweise finanziert durch eine Parallelwährung. Bei mir ist heute hier im Studio vor allem Martin Finger. Ich darf Sie nochmal begrüßen. Hallo.
Hallo.
Jetzt habe ich gerade schon erfahren, Sie sind wirklich der Spezialist im Thema Grundeinkommen. Wie kommt das?
Also ich habe mich bloß etwas mit dem Thema beschäftigt. Also als Spezialist würde ich mich in dem Thema nicht komplett bezeichnen. Das ist zu anderen, das ist dann zu viel der Ehre. Also bei mir ist eben die Geschichte gewesen, ich hatte damals als Softwareentwickler in einer Bank gearbeitet und habe dann angefangen, mich erstmal mit dem Finanzsystem, womit wir eigentlich das Geld verdient haben, zu beschäftigen und war dann etwas sehr überrascht, wie Banken eigentlich ihr Geld verdienen und habe mich dann eben weiter damit beschäftigt, was muss eigentlich geändert werden, damit diese Probleme in unserem Wirtschaftssystem, die ständig aufschlagen, überall gibt es Umweltverschmutzung und Probleme, Renditeforderungen und noch und nöcher, wo ist die ganze Ursache davon, wo läuft das Ganze zusammen? Und habe mich da eben dann weitergehend eigentlich mit den Währungen beschäftigt und bin da auf die Zinsproblematik gestoßen, die halt bestimmte Umverteilungen und bestimmte Druckmechanismen dann ausübt auf die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer. Und in diesem Rahmen hatte ich dann auch noch ein Studium dran gehängt, um da eben wirklich im Detail zu wissen, wie funktioniert Marktwirtschaft eigentlich, weil machen können wir es jederzeit. Wir gehen einkaufen, Ware gegen Geld, kann jeder. Aber was dahinter funktioniert, wo vor allen Dingen das Geld herkommt, wie das Geld entsteht, von wegen wird es in der EZB gedruckt oder wird es von den Banken geschaffen oder wo auch immer. Und das ist dann sehr interessant zu erfahren, wie da die Verteilungsmechanismen stattfinden. Und dort bin ich dann eben nach so einigen Denkprozessen zu sagen, okay, was ist denn das mit dem Zins und wie sollte er funktionieren, wie kann man es besser machen? Und da ist vor allen Dingen die Überlegung gekommen, es braucht eigentlich vor allen Dingen ein Gegengewicht zum Zins, damit wirklich ein gleichwertiger Markt entsteht.
Was ist denn aktuell die Problematik mit dem Zins? Warum ist das so schwierig zurzeit, beziehungsweise warum wird es immer schwieriger?
Also die Schwierigkeit liegt da in der Beschaffung, wie das Geldsystem neues Geld entstehen lässt. Und da ist das Thema, wir leben in einem sogenannten Schuldgeldsystem. Das heißt, Geld wird nur geschaffen, wenn auch genügend Kredite da sind. Und jeder Kredit hat wiederum eine Zinsforderung in sich. Aber das Geld für die Zinsforderung wird eigentlich nie geschaffen und muss aber ständig wieder abgeführt werden. Das heißt, das System ist sich selbst expandierend. Das heißt, dort kommt auch ein gewisser Wachstumszwang heraus, weil die Geldmenge muss ständig erweitert werden, um die alten Forderungen zu bedienen, damit die Zinszahlungen geleistet werden können. Und das führt eben aus dem Geldsystem heraus auch in die Wirtschaft zu diesem Wachstumswahn, wie es manchmal dann schon umschrieben wird. Und es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass das Ganze aus dem Geldsystem, aus diesem bisschen Papiergeld, was wir da eigentlich normal täglich um uns haben, entstehen soll. Aber es gibt sehr interessante Arbeiten dazu auch, die das im Detail schon analysiert haben und beobachtet haben, dass das unser großer Knackpunkt ist.
Okay, und das ist dann wirklich Ihre tägliche Arbeit jetzt inzwischen, oder?
Nein, also das war auch nur im Vorfeld und im Rahmen des Studiums. Also meine Arbeit, ich bin weiterhin Softwareentwickler, arbeite in der IT-Branche, inzwischen als Freiberufler und habe auch die Möglichkeit, mir auszusuchen, in welchen Projekten ich arbeite und wie viel ich arbeiten kann und möchte.
Dementsprechend bleibt ein bisschen Zeit für ein Grundeinkommen übrig.
Ganz genau, deswegen kann ich mich der Idee auch mehr widmen und auch den Initiativen und Diskussionen, die dort einfach in dem Rahmen notwendig sind.
Und in dem Rahmen sind Sie dann auch während des Studiums, schätze ich, auf das Thema Parallelwährungen gestoßen. Liege ich da richtig?
Genau, also das war die Konzeption, wie kann man, es geht um dieses Gegengewicht zum Zins, das ist in dem Bezeichnung ist das die Umlaufsicherungsgebühr auf Zins und beziehungsweise auf Geld. Und dort ist dann eben zu sagen, kann ich den Euro verändern? Kann ich den Euro so umschreiben, dass er diese Umlaufsicherungsgebühr bekommt? Da ist die Antwort eher nein, weil zum einen so viele Länder dranhängen und zum anderen so viel bewegt werden müsste auf der politischen Ebene, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man das hinbekommt. Und da ist dann die Überlegung gewesen, Parallelwährung gibt es schon. Es gibt schon einige sogenannte Regionalwährungen aktuell, die auch in Deutschland 20, 30 aktive Parallelwährungen jeweils für kleinere Regionen. Und dort das Konzept aufzugreifen und zu sagen, okay, dann machen wir es einfach parallel zum Euro und schauen, welche Währung denn die bessere ist und welche sich dann durchsetzt.
Okay, jetzt muss ich mal kurz nochmal nachfragen, was ist diese Umlaufsicherung für unsere Zuhörer?
Eine Umlaufsicherung bedeutet, dass ich auf Guthaben, die ich halte, zum Beispiel auf dem Giralkonto, einen bestimmten Prozentsatz wieder abführen muss. Das heißt, meistens wird so gearbeitet 12% im Jahr bzw. 1% im Monat. Das heißt, von 100 Euro im Monat bleibt nach einem Monat nur noch 99 über. Das heißt, einer wird dann zurück eingezogen.
Okay.
Also ich bekomme keine Zinsen, sondern ich gebe welche ab sozusagen.
Ja. Okay, gut. Ja, dann sind Sie eben auf die Möglichkeiten gekommen. Wie viele Projekte haben wir zurzeit? Gibt es da irgendwie einen historischen Hintergrund zu Parallelwährungen oder ist das was ganz Neues, das sich jetzt erst in den letzten Jahren entwickelt hat?
Also in den letzten Jahren hat es auf jeden Fall sehr stark forciert, weil sehr viele neue Initiativen in der Richtung entstanden sind. Eine ganz alte Geschichte ist die im Endeffekt ein Projekt, was damals in Wörgl stattgefunden hat, zwischen den beiden Weltkriegen zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, wo eigentlich auch mit so einer Schwundwährung, wie man es damals nannte, gearbeitet wurde und man sehr gute Erfahrungen gesammelt hat aufgrund der wirtschaftlichen Prosperität, also die dann in dieser Zeit entstanden ist, im Vergleich zu dem Umliegenden, wo nur die Arbeitslosenzahlen hochgegangen sind.
Und wie funktionierte das dort?
Dort war es damals so, dass der Bürgermeister, der hatte sich damals mit Silvio Gesell beschäftigt, der einem Initiator von diesem Schwundwährung, dass Währungen halt altern müssen. Und dort hatte er dann einen bestimmten Schillingbetrag, ich weiß nicht mehr wie viel Schilling, hatte dann in diese Parallelwährung getauscht. Und diese Gutscheine, die er dann eigentlich ausgegeben hat, die hatten dann ein Verfallsdatum. Das heißt, dort stand dann drauf, in diesem Zeitraum verliert dieser Gutschein so und so viel Wert und musste dann mit Wertmarken wieder aufgefüllt werden. Und damit wurde eben dafür gesorgt, dass die Leute das Geld ausgegeben haben.
Und nicht auf die hohe Kante gelegt haben.
Ganz genau.
Okay, und damit wurde dann die lokale Wirtschaft angekurbelt.
Ja.
Klingt interessant.
Das ist im Endeffekt genau ein Punkt, den wir auch aktuell haben, weil ja auch im Moment die Preise sehr stark fallen und viele Leute ihr Geld zurückhalten, statt es auszugeben und damit genau so ein Krisenszenario wie damals, also ein deflationäres Szenario in Gang setzen, steht uns aktuell eigentlich auch gerade ins Haus.
Okay, ich würde aber sagen, im Jahre 1900, wann war das? 1930?
Es war wahrscheinlich so
1935. Ja. Damals war sicherlich die Wirtschaft weltweit noch nicht so verflochten, wie das heute ist. Zumal auch hier sind wir inzwischen in einer Eurozone. Ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns einfach nochmal später ein bisschen genauer damit, wie das denn funktionieren könnte, auch eben auf einer weltweiten Basis. Weil ich denke, da entstehen auch einige Probleme, oder? Dass man so wirklich alles miteinander abstimmt? Oder wäre es möglich, eine Parallelwährung zum Beispiel in Deutschland einzuführen? Wie genau, das würde ich sagen, besprechen wir gleich, aber
sprechen wir es im nächsten Punkt.
Genau, an. Machen wir es so. Jetzt habe ich ein bisschen französischen Pop für euch. Le Pop Liffy, daraus Barbara Carlotti, Mademoiselle Opossum. Wir hoffen natürlich, dass wir viele interessante Informationen für euch heute da haben. Jetzt Parallelwährung. Tja, Herr Finger, Sie beschäftigen sich hier richtig ausführlich bisher damit. Zu welchem Schluss sind Sie denn gekommen? Wie müsste eine Parallelwährung gestaltet sein? Vor allem auch in Hinsicht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Also was für die Parallelwährung dann sehr wichtig ist, sind natürlich die Akzeptanzstellen, an denen man mit dieser Währung bezahlen kann. Und da ist, also damals in meiner Arbeit bin ich davon ausgegangen, dass es auf gesetzlicher Ebene funktioniert. Das heißt, es wäre auch gesetzliches Zahlungsmittel gewesen, womit das dann eigentlich überall automatisch akzeptiert werden würde, so wie der Euro auch bei seiner Einführung sofort überall Gültigkeit erlangt hatte. Interessant sind da allerdings jetzt auch Konzepte zu verfolgen, dass man es nicht auf die Politik wartet, bis sie mal irgendwann eine Entscheidung trifft, sondern dass man einfach unten anfängt, dass die Menschen sagen, ja, wir wollen das, wir wollen ein Grundeinkommen und wir nehmen diese Währung dazu, um das einzuführen. Und da gibt es zum Beispiel viele schöne Beispiele in Regionalgeldinitiativen, wo es auch schon gelungen ist, eigentlich private Währungen einzuführen. Das bekannteste hier in der Gegend ist vielleicht noch der Chiemgauer und der Bremer Roland ist weiter oben dann eingeführt worden. Und auch das sind sehr aktive Netzwerke, wo die wirklich geschafft haben, in Umlauf zu setzen und viele Geschäfte mitgemacht haben. Genauso wie in Ulm ist inzwischen eine Initiative.
Es gründet sich gerade eine Gruppe, die sich mit Überlegungen zur Einführung einer Regionalwährung beschäftigt, in Zusammenarbeit zwischen ATTAC und der Waldorfschule Ulm. Mhm.
Und zum Beispiel in Augsburg selber weiß ich, dass dort inzwischen ein der Lechtaler umläuft, dass der dort auch gestartet ist und auch die ersten Ausgaben erreicht hat. Schwierig ist für die Regionalwährung natürlich immer, genug Geschäfte zu finden, die wirklich dann mitziehen und sagen, okay, wir geben Waren gegen diese Parallelwährung aus, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wo wir wieder unser Geld loswerden. Und das ist sehr spannend, sind allerdings auch andere, viel größere Privatwährungen, von denen man eigentlich gar nicht erstmal mitbekommt, Moment, das soll eine Parallelwährung sein, das ist doch gar keine Parallelwährung. Aber im Endeffekt viele Rabattsysteme, die übergreifend funktionieren, sind solche Parallelwährungen, bloß sie heißen halt nicht Währung. Und die bekanntesten davon sind zum Beispiel Payback, das sogar übergreifend von Deutschland verwendet werden kann. Und das ganz Internationale wäre von der Lufthansa, wäre die Miles & More Geschichte. Da kann man international Rabatte sammeln und eigentlich mit dieser Währung wiederum andere Geschäfte tätigen. Das ist nichts anderes als eine Privatwährung.
Man kann ja auch diese Punkte zum Beispiel eben sogar einkaufen, soweit ich das mitbekommen habe. Ich bin selbst jetzt kein Vielflieger, aber ja, es läuft im Endeffekt darauf hinaus. Aber was mir jetzt noch so ein bisschen unklar ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen, so wie ich es bisher kennengelernt habe, würde so funktionieren, dass die Verteilung wiederum über staatliche Stellen funktioniert. Jetzt sagen Sie, zunächst mal Privatinitiativen. Wie geht es zusammen mit der Verteilung eines Grundeinkommens, das ja voraussetzt, dass monatlich jeder einen gewissen Betrag zur Verfügung gestellt bekommt, ohne Wenn und Aber?
Genau, das wäre in dem Fall direkt die Definition, wie dieses System dieser Parallelwährung dann aufgesetzt wird. Das heißt, jetzt, wenn man es privatrechtlich einführt, wäre meine Vorstellung zu sagen, okay, jeder bekommt am Anfang 100 Euro. Euro wäre das in meinem Beispiel die Parallelwährung, bekommt die monatlich ausgezahlt und kann diese dann ausgeben. Das heißt, die Geschäfte selber werden nicht in Form eines Rabattes, dass sie die Währung parallel betreiben, sondern wirklich jeder Teilnehmer bekommt jeden Monat diesen Betrag und kann dann in die Geschäfte, die teilnehmen, einfach hingehen und sagen, hier, ich gehe für diesen Betrag einkaufen und ich möchte Waren von dir haben.
Also im Prinzip auch ein normaler Kaufvorgang. Ja, aber genau. Von wem bekommt man das Geld?
Das ist jetzt das Spannende, was wahrscheinlich sehr schwer zu verstehen ist, weil wir heute bekommen wir Geld nur gegen Gegenleistung. Nur wenn wir vorher etwas erbracht haben, bekommen wir eine Zahlung. Und bei dieser Parallelwährung wird es aber so sein, ich bekomme erst das Geld und werde irgendwann später eventuell eine Gegenleistung erbringen. Sie ist aber nicht erfordert, sie ist auch nicht erzwungen, sondern es ist komplett freiwillig, was ich dann als Gegenleistung für die Gesellschaft erbringe.
Okay. Okay, also wir haben hier im Prinzip ein Modell, es würde aber nicht den Euro abschaffen, wenn wir jetzt mal mit bei dem Euro-Raum bleiben.
Genau, der Euro würde, so wie er besteht, weiter existieren. Es gibt die Möglichkeit, dann den Euro in Euro zu tauschen, aber umgekehrt, der Weg wäre nicht ohne weiteres da, weil es gibt keinen Zwangsumtausch, weil natürlich, das ist auch das Thema, dieser Parallelwährung wäre in dem Fall nicht Euro gedeckt, sondern sie ist nur Waren gedeckt. Das heißt, die Geschäfte stehen da mit ihren Waren, weil sie verkaufen ihre Waren gegen diese Parallelwährung ein, dass diese Währung werthaltig ist.
Also haben wir auch wirklich, könnten wir damit keine virtuellen Bankgeschäfte tätigen, sondern hätten da wirklich, würde das auf Bargeld basieren?
Also es wäre so, dass das System einfach von der Kostenseite her zu sagen, okay, wir machen es eigentlich komplett elektronisch. Das heißt, ich bekomme meine kleine Chipkarte, so wie ich heute eigentlich mit einer Chipkarte mit Bargeld aufladen kann, bekomme ich meine Chipkarte und gehe damit in die Geschäfte und zahle direkt. Und das läuft dann einfach transaktionstechnisch über ein Girokonto, nur dass es eben nicht bei der klassischen Bank oder Sparkasse stattfindet, sondern es findet dann wirklich auf dem Server der Initiative statt, die dieses Grundeinkommen bedient und dort finden alle Transaktionsbuchungen statt.
Okay, da merkt man, Sie sind Informatiker.
Ja.
Ja, aber es ist ja durchaus auf jeden Fall okay, sich da jetzt bereits lange im Vorfeld Gedanken zu machen. Was ist denn so Ihre Einschätzung? Wie stark wird das Thema Parallelwährung so in den nächsten Jahren so auf den Tisch kommen?
Also ich denke, die Parallelwährungen werden wahrscheinlich nicht so stark wachsen, weil die Regionalgelder immer erst beschränkt sind und dort die Schwierigkeit ist, die Vernetzung der Regionalwährung fehlt noch sehr stark. Das heißt, die können halt übergreifend nicht aktiv werden, weil sie gezielt Regionen fördern wollen und sich damit sozusagen gerade den Wachstumspfad eigentlich abschneiden, weil sie sagen, okay, es dürfen nur lokale Geschäfte mitmachen. So eine übergreifende Supermarktkette und so weiter darf zum Beispiel per Definition meistens dann gar nicht bedient werden, obwohl viele natürlich genau dort einkaufen gehen. Von daher ist es dort schwieriger, das zusammenzubringen. Und große Parallelwährung ist wirklich die Frage der Akzeptanz. Wie überzeugend kann man den Leuten beibringen, macht dort einfach mit und sagt damit Ja zum Grundeinkommen.
Und es wäre natürlich auch wichtig, dass die Politik es akzeptiert und zum Beispiel die Steuern dann sich in Euro bezahlen lassen würde.
Das wäre sehr hilfreich,
ja. Das wäre dann der Durchbruch.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, darum geht es einfach gleich jetzt gleich weiter. Und bis dahin ein wenig Musik.
Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love.
So, jetzt wollen wir uns mal schon ein bisschen hier aufs Gaspedal drücken, dass wir hier noch die zwei Gesprächsparts unterbekommen. Tja, jetzt habe ich mal, sagen wir, 10.000 Euro übrig und bringe die zur Bank und denke mir, okay, jetzt lege ich sie da an und bekomme da vielleicht zurzeit irgendwas zwischen 2% und vielleicht 4% Zinsen oder sowas dafür. Wenn ich jetzt aber eben Ihre angesprochene Parallelwährung hätte, die würde mit der Zeit möglicherweise Geld verlieren. Wie kann das zusammengehen? Funktioniert das irgendwie?
Also es funktioniert in der Form, dass wenn Sie sowieso bereit sind, das Geld abzugeben, können Sie es auch direkt investieren. Und dann müssen Sie aushandeln mit dem Investor natürlich, weil wenn Sie es nur liegen lassen, bekommen Sie minus 12% im Jahr. Wenn Sie es mit dem Investor aushandeln und je nachdem, wie gut er ist, dann kann es sein, dass Sie einfach dann auf Null kommen. Das heißt, Sie bekommen nach 2 Jahren, nach 5 Jahren Ihre 10.000 Euro dann 1:1 zurück. Das heißt, sie können dieser Umlaufsicherungsgebühr durchaus ausweichen, aber das Wichtige ist ja nur, dass dieses Geld in Umlauf kommt und der Investor wird dann irgendein Bauvorhaben, irgendeine Investition tätigen und damit genau diesen Wirtschaftskreislauf ankurbeln. Genau das ist ja das Ziel dabei. Es ist nicht zwingend, jemandem wirklich Kosten aufs Auge zu drücken. Das ist nicht notwendig.
Das ist heute eben nicht so. Ich meine, wenn ich Geld auf die Bank bringe, die macht ja auch irgendwas damit. Irgendwas, man weiß es meistens nicht so genau.
Genau, das ist natürlich dann die Notwendigkeit, sich auch etwas stärker damit zu beschäftigen, wo möchte ich investieren und mit welchem Investor möchte ich zusammenarbeiten, weil es nicht mehr so ganz pauschal einfach ist, dann das Geld irgendeiner Bank zu geben. Und der Gedanke dabei ist natürlich auch, wenn Sie es heute zur Bank bringen und glauben, dass Sie dort Zinsen bekommen, ist die Frage, ob Ihnen dieses Zinssystem, was insgesamt dahinter steht, sind Sie wirklich dann noch Gewinner oder sind Sie doch immer noch Verlierer in diesem Zinssystem? Und da ist eine ganz einfache Rechnung, wenn Sie sich hinsetzen und nicht bloß Ihre Zinseinnahmen anschauen, sondern auch gucken, wie viele Kosten haben Sie aufgrund Zinsen, die Sie in Ihren Preisen und Ihrer, vor allen Dingen Ihrer Miete zahlen. Das heißt, solange Sie nicht monatlich Zinseinnahmen haben, die mindestens so hoch sind wie Ihre kompletten Ausgaben, sind Sie sehr wahrscheinlich Zinsverlierer. Das heißt, das kleine Sparbuch, was Sie haben, ist nicht von Vorteil, dass das System für Sie vorteilhaft ist in Ihrer gesamten Summe.
Ich schätze mal, das sind sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die eigentlich zu den Zinsverlierern gehören.
Das ist so, weil es ist ja nicht umsonst gesagt, dass etwa 10%, so 90% der Finanzvermögen in den Händen halten. Und genau das ist der Mechanismus. Also die oberen 10% sind etwa die Zinsgewinner. Dann kommen noch 20%, die plus minus null rauskommen. Das heißt, sie haben gerade die Deckung. Und die anderen 70% sind Sicherheitssicht Zinsverlierer, die auf jeden Fall dieses System befüttern.
Jetzt die Frage in die Runde. Was schätzen Sie, wie viele Menschen sind sich wirklich dessen bewusst, dass sie eigentlich zu den Zinsverlierern gehören hier in Deutschland? Schwierige Frage. Weiß man wahrscheinlich nicht, oder?
Also ich schätze auch, dass wahrscheinlich 80% nicht wirklich wissen, okay, was dieses Zinssystem bewirkt und dass sie dort auf der Verliererseite stehen.
Dafür sind wir zum Beispiel unter anderem mit der Plattform da, um das Ganze ein wenig aufzudröseln. Ja, was wollten wir noch ansprechen?
Das Thema die Inflation, weil ist natürlich auch die Frage, wir haben ja heute auch schon einen Mechanismus, womit Geld entwertet wird, der immer als Inflation bezeichnet wird und auch von der Zentralbank mit 2% als Zielgröße vorgegeben wird. Und da wird oft verglichen, was ist das mit der Umlaufsicherungsgebühr und warum braucht man das eine oder das andere. Eins ist auf jeden Fall klar, die Umlaufsicherungsgebühr greift genau dort an, wo die Vermögen sind. und nimmt genau dort den Wert raus. Mhm. Und verteilt diesen dann aufgrund eines Grundeinkommens dann wieder nach unten, das heißt auf die breite Masse. Eine Inflation ist eben nicht so zielwirksam, das heißt die Umverteilung ist nicht von oben nach unten, sondern die Umverteilung ist im Endeffekt von den Kreditnehmern, weil dort entsteht im Endeffekt das Geld, was für die Inflationsschub notwendig ist, und nimmt es eigentlich den Arbeitsbeziehern. Das heißt, alle Personen, die halt ganz normal arbeiten gehen, haben jährlich ihren Zinsverlust, der irgendwann vielleicht durch die Gewerkschaft dann nach einem Jahr ausgeglichen wird, aber der Verlust wird nachträglich nicht wieder eingeholt. Das heißt, die Arbeitnehmer sind eigentlich immer auf der Verliererseite, was Inflation und Geldentwertung angeht, weil sie immer die Letzten sind, die diese Geldentwertung wieder ausgeglichen bekommen.
Aber also es wird, ja?
Diese Geldentwertung, die Inflation wird künstlich erzeugt.
Genau, sie ist zwangsläufig vorgegeben. Die EZB will auch nicht 0%, weil sie keine Deflation oder weil sie halt ihre Instrumentarien zur Geldmengensteuerung beibehalten möchte. Und was da dann auch ein sehr langfristiges Problem ist, was viele Leute nicht wissen und eigentlich heute immer wieder Thema ist, Altersvorsorge. Und wenn ich mir heute überlege, wie möchte ich meine Altersvorsorge regeln, wie hoch ist der Betrag, den ich für meine Rente brauche, dann gehe ich immer von den Preisen von heute aus. Wenn ich heute mit 1.000 Euro im Monat hinkomme und mir eine Rente plane mit Sparen für 1.000 Euro im Monat, dann muss ich aber bedenken, bei 2% pro Jahr und einer Laufzeit von 35 Jahren hat sich das Geld halbiert. Das heißt, ich muss eigentlich nicht für 1.000, sondern ich muss für 2.000 Euro jetzt eine Rente vorsorgen, wenn ich jetzt mit 1.000 Euro im Monat auskomme. Und das ist eigentlich gar nicht machbar, weil die Leute haben so schon zu wenig Geld, um diese langfristigen Sparmaßnahmen zu decken. Also können sie sich gar keine sichere Rentenvorsorge aufbauen.
Und an dieser Stelle kommen wir jetzt zu einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Ganz genau, da schließt sich der Kreis wieder auf der nächsten Ebene, die Altersrente.
Die Altersrente, okay. Wieder ein großes Thema?
Ja, aber das müssen wir hier jetzt nicht ausarbeiten, weil die Altersrente kann in der Form mit dem Grundeinkommen natürlich erstmal komplett ersetzt werden. Und dann muss die Altersumlage, also die ganze Rentenversicherung, in der Form gar nicht weiter bestehen. Das kann man einfach dann auflösen. Und jemand, der mehr braucht, kann dann privat immer noch vorsorgen.
Damit gehen wir schon sehr stark wieder auf das Ende der heutigen Ausgabe der Plattform hin. Zwischen 8:08 und noch sind wir aber nicht am Ende. Denn, Herr Finger, ich möchte Sie nochmal fragen. Tja, ich bin jetzt 21, werde jetzt bald auch dann in meine Altersvorsorge einzahlen. Wäre denn meine Altersvorsorge anders gesichert, wenn ich jetzt diesen von Ihnen angesprochenen Euro, die Parallelwährung hätte, als wenn ich jetzt in Euro einzahlen würde? Was wären da so die Unterschiede? Wie würde ich da...
Also der Vorteil,
ja, wie würde ich abgesichert sein?
Also der Vorteil ist natürlich, dass so eine Währung oder beziehungsweise die Finanzierung durch diese Parallelwährung auf jeden Fall krisenunabhängig ist. Das heißt, es hängt nicht mehr davon ab, ob die Börsen gerade oben oder unten sind, wenn sie auch in ihre, gerade wenn sie jetzt privat vorsorgen, dort in irgendwelche Börsenfonds eingezahlt haben. Und dann, jetzt gehen sie in die Rente und vor 2 Jahren ist die Börse gerade runtergefallen und 50% ihrer Einkünfte oder ihre Vermögenswerte dort sind verschwunden, erstaunlicherweise. Das hätten sie bei diesem Grundeinkommen natürlich nicht, weil das Grundeinkommen wird einfach durchlaufen. Die Währung existiert, Geld verschwindet nicht einfach. Und damit haben sie die Garantie, dass auch dass ihr Grundeinkommen immer ausgezahlt werden kann. Gerade auch was die anderen Sozialsysteme angeht, nicht nur die Rentenversicherung, auch die anderen Sozialversicherungssysteme, die ja eigentlich fast ausschließlich darüber finanziert werden, von den lohnabhängig Beschäftigten, wo das direkt eingetrieben wird. Die Rentenversicherung inzwischen bekommt 60, 80 Milliarden jährlich sogar aus Steuermitteln schon bezuschusst, um überhaupt die Finanzierung aufrechtzuerhalten. Und das Grundeinkommen würde sich in der Form selbst finanzieren, weil die Währung wird ja jeweils ausgeschüttet in dem Umfang, wie sie benötigt wird. Und zusätzliche Finanzierung oder Quersubventionierung finden ohnehin nicht statt.
Sie sagten gerade eben, es wird schon sehr stark bezuschusst, die Renten. Wir haben immer weniger steuerpflichtige Einkommen, steuerpflichtige Arbeitnehmer. Das ist auch nicht davon auszugehen, dass es in Zukunft wieder mehr werden. Da sind wirklich ganz große Probleme, die jetzt dann in den nächsten Jahren darauf auf uns zukommen. Tja, es hat auch einen Grund, dass Sie heute bei mir hier in der Plattform sind.
Genau, ich werde morgen Abend im Haus der Begegnung hier in Ulm noch einen Vortrag genau zu diesem Thema halten, von dem Thema eben vieles geht, was eigentlich nicht geht, Gedanken zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens in der Krise, wo ich nochmal im Detail auf mein Modell eingehen werde und natürlich auch die Fragen, die dann im Publikum entstehen, zur Verständnis, wie diese Parallelwährung funktioniert, wie das Grundeinkommen dort insgesamt sich zusammensetzen soll, wie das vor allen Dingen auch eben privatrechtlich eingeführt werden kann, dass man eben wirklich die Politik als Bremse loslassen kann und einfach von unten losmarschiert.
Einfach mal selber macht.
Ganz genau.
So wie wir hier ja auch im Radio. Ja, es ist insgesamt in einem größeren Rahmen, vielleicht Frau Glück-Groß, es gibt noch weitere Veranstaltungen, soweit ich das weiß, sind
ja
geplant.
Wir haben regelmäßige Termine, zu denen jeder Mann, jede Frau herzlich willkommen ist, mit uns an dieser Idee weiterzudenken und mitzuhelfen, diesen Gedanken in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist immer am zweiten Sonntag eines Monats um 17 Uhr im Café im Kornhauskeller im Nebenzimmer oder aber in der Galerie oben drüber Pro Arte Ulmer Kunststiftung. Dort dürfen wir die Räume nutzen. Also immer am zweiten Sonntag des Monats, durchgehend ohne Ferien und wir sind dort immer anzutreffen. Und unser Termin im Haus der Begegnung, unser offenes Arbeitstreffen, zu dem wir jetzt versuchen, auch immer Referenten zu bekommen, ist immer am zweiten Dienstag des Monats von 18 bis 20 Uhr.
Und es gibt doch sicherlich nochmal irgendwie eine Möglichkeit, mich im Internet oder so zu informieren.
Also unsere Homepage wird im Moment überarbeitet, wo man alle Informationen kriegt, die man braucht über das bedingungslose Grundeinkommen, wo man auch zu den einzelnen Initiativen findet. Das ist die Homepage www.archiv-grundeinkommen.de. Und wenn man die neuesten Informationen will, dort eben auf Neues klicken. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen.
Und diese Adresse verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal im Mitschnitt zu dieser Plattform. Den gibt es im Laufe des morgigen Vormittags. Könnt ihr dann nämlich auch auf unserer Homepage nochmal nachhören. www.freefm.de/programm/Plattform. Da gibt es alle alten Plattformen nochmal zum Nachhören. Tja, jetzt darf ich nochmal fragen, wann geht's morgen los und wo?
Morgen um 18 Uhr im Haus der Begegnung hier in Ulm ist der Grüne Hof 7.
Dann freue ich mich drauf, dass möglichst viele Leute, die jetzt uns zugehört haben, Ihnen zugehört haben, dort morgen den Weg zu Ihnen finden und hoffentlich mit neuen Gedanken, neuen Inspirationen an das Thema Grundeinkommen reingehen, vielleicht auch noch ein paar neue Leute gefunden haben, die jetzt überhaupt mal drüber nachdenken, dass es sowas geben könnte und vielleicht auch unsere Gesellschaft voranbringt. An dieser Stelle vielen Dank, dass Sie heute Nachmittag hier bei mir bei Radio Free FM waren. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich bin gespannt auf das nächste Thema, das Sie mir antragen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag.
Auch einen schönen Nachmittag. Wir danken für die Möglichkeit.
Immer wieder gerne. Also, einen schönen Nachmittag auch an unsere Zuhörer. Hier gibt es noch ein bisschen was von Leslie Feist, My Moon, My Man und damit einen schönen Abend mit dem FreeFM-Tagesprogramm. Hier geht es gleich weiter mit Kontrastes.
Radio FreeFM 102.6% Music.